Live in Mixtapes. Ist in Ordnung.
Ja, ist super.
Joe Cocker. Ja, der.
War bis 75 war der wirklich gut. Da gibt es ein paar. Elton John ist auch so für mich. Das ist 75, 76 waren die alle super.
Naja, der sitzt jetzt auch schon oben mit Jimmy und champ mit dem.
Champ mit dem Lennon.
Dann ging es Fußball.
Und das runde Leder mit dem Michi Hatz, dem schönen Buben.
Das ist schon ein super Typ, gell?
Super war das. Das ist oft so eine, da denke ich mal, wenn ich den wieder triff, irgendwo beim Konzert,
ja.
Der ist schon hige, oder? Manchmal weiß ich nicht, ob die ganzen Experten uns dann noch erkennen, wenn zu viel Zeit vergeht dazwischen. Ne?
Ja, Michi Hatz, das ist ein echter...
Also ich warte auf das Konzert, wo er dann neben mir steht.
Ja, was sagst du nicht zur Europameisterschaft?
Boah, ich habe alles vergessen. Naja, das mit der Türkei hat mich schon sehr mitgenommen. Das war, ich habe mir da mehr erwartet, ne? Ja, schade, ne? Irgendwie weiß man nicht genau, was man sagen soll, weil es war davor extrem leiwand, ne? Bis dahin, bis zu dem Moment, ich glaube, das ist alles möglich.
Ja, ich auch.
Und dann irgendwie, dann hat man gedacht, Türkei haben wir schon 6-1 Bogen gehabt im März oder wann, ne? Und dann, das war dann schon sehr demotivierend.
Aber ich finde, das war neu für mich, wenn man so echt ein Team hat, wo man sich denkt, die könnten auch die Trophäe holen, sieht man so eine Meisterschaft ganz anders. Mhm. Weil früher, wenn Österreich chancenlos war, da gar nicht mitmacht, da redet man sich so schön, heute spielt Japan gegen USA, das könnte ja irgendwie rein taktisch interessant sein und ich schaue mir das an. Ja? Ja. Aber wenn so die eigene Mannschaft mitspielt, ist eigentlich der Rest ziemlich wurscht. Und sobald die ausgeschieden sind,
was man wurscht,
schaut man eigentlich nicht mehr so mit. Oder so ist es mir gegangen. Ja. Also das,
nein, es war das Holland-Match, war ein Höhepunkt meiner Fußballschaugeschichte. Oder generell, ich glaube, für jeden, der es gesehen hat. Ne? Das war ganz, ganz großartig.
Sehr leibend. Und was das im Finale passiert ist, England lost.
Oh.
Nämlich gegen, wer hat gewonnen? Die Spanier, wieder mal. Aber das wollte ich eigentlich erwähnen mit dem Michi Hartz. Das ist ja mal irgendwie nicht ausgegangen. Kennst du den Mick Jagger Curse?
Darf ich es erwähnen oder erklären, was das ist? Das ist immer, wenn der Mick Jagger ein Match der englischen Nationalmannschaft besucht hat und er ist großer Fan der englischen Nationalmannschaft, haben die verloren, oder?
Ja, begonnen hat es mit Argentinien-England. Das war dieses berühmte Beckham-Foul, wo er dann ausgeschlossen worden ist und dann waren die Engländer einer weniger und wo dann der Beckham, glaube ich, 2 Jahre lang auspfiffen worden ist bei jeder Ballberührung in ganz England. Da war er im Publikum, dann war er 2010 bei England-Deutschland, hat England auch verloren. Dann bei der WM in Brasilien, da war er zwar nicht bei England, aber er war beim Match von Portugal, bei einem von Italien und von Brasilien. Und alle diese Mannschaften, die er supportet hat, haben verloren. Da war zum Beispiel dieses legendäre 1-7 Brasilien gegen Deutschland. 2018 Semifinale England-Kroatien war auch dort, haben es wieder verloren. Der Bann, der Fluch gebrochen wurde bei England-Dänemark im Jahr 2021.
Now you can't always get what you want.
Ja, das spiele ich jetzt aber nicht. Sondern ich spiele ein Lied namens England Lost.
Yeah.
Das ist arg.
Kenne ich, ja.
Aber das ist natürlich doppeldeutig. Einerseits kokettiert er mit seiner Rolle, dass er England zugeschaut hat und sie haben verloren, aber es ist auch eine beinharte Abrechnung mit dem Brexit-Votum. Mhm. Also er sagt, England hat dadurch verloren, dass sie aus der EU ausgeschieden sind. Und das Lied ist nicht schlecht.
Ja, hat was Hartes irgendwie, gell?
Ja.
Finde ich
was
auch.
Was Hartes, Modernes.
Mhm. Ich würde für den Michi gerne ein Lied spielen. Er hat das erwähnt, dass eine seiner Lieblingsbands sind The Cure. Und die haben natürlich, das werden auch die Gazetten bestätigen, in den nächsten Tagen eine Platte des Jahres abgeliefert. Und da würde ich gerne ein Lied drauf spielen, das mir auch sehr gut gefällt, nämlich die erste Single von dieser Platte, die da heißt Alone.
Okay.
Machen wir das.
Also Alone und dann, nein, England Lost.
Und dann The Cure mit Alone.
Und dann Alone. I want to see England, but England lost. I want to see England, but England lost. And everyone said we were all ripped off. I want to see England, but England lost. It wasn't much fun standing. Loud and we all complain, wasn't much of a game. I got soaked, didn't want to come anyway. I went to see England, but England lost. I went round the back, but they said piss off. I went to see England, but England lost. I went to see England, but England.
Ich glaube, der nächste Gast, das war der Erik Pfeil, zum Thema Italo-Pop-Songs, ist auch ein sehr prominenter mittlerweile, weil der relativ viel tourt, liest, verkauft. Den kennt man mittlerweile, auch ein Kolumnist im Rolling Stone. Und den haben wir befragt zu Italo-Songs. Und das war auch sehr eine lehrreiche Geschichte.
Das ist für mich natürlich musikalisch, aber das war nicht nur heuer, sondern auch schon im Jahr davor. Eigentlich beginnend mit seinem ersten Buch, das war Azzurro. Und wir haben ja mit ihm auch hauptsächlich geredet über sein neues Buch, oder eigentlich über beide. Ciao Amore. Und das ist noch immer, also ich habe jetzt diesen, man kriegt immer am Jahresende diese Playlist, was man am meisten gehört hat, und das ist bei mir alles ganz vorne. Also mir hat sich da echt eine neue Welt erschlossen. Mhm. Du hast das, glaube ich, schon ein bisschen länger gekannt.
Ich habe das schon länger gekannt, aber vielleicht nie so intensiv. Also bei mir war das immer so verbunden mit Sommer Italien fahren. Ja. Dann haben wir im Auto Familie oder was auch immer das gehört. Aber man kriegt ja andere Sachen mit, wenn man das Buch liest. Also da kriegt man ja dann, weiß ich nicht, Künstler, die man vorher noch nie gehört hat, die wirklich, wirklich in Italien Bedeutung haben und dort religiös verehrt werden. Ne? Also zum Beispiel den Lucio Battisti habe ich vorher noch nie gehört.
Das habe ich jetzt heuer ausprobiert. Ich habe einmal in einem italienischen Restaurant und einmal in einem Café, wo ein Italiener gearbeitet hat, habe ich diese Namen fallen lassen. Ich habe gesagt, ich mag Lucio Battisti. Und die haben beide wirklich, die waren so ganz. Also so wie es der Erik Pfeil eigentlich.
Er hat das leibend beschrieben.
Wenn
von ihm was gespielt wird, ist es leise in dem Moment. Ne? In jedem Restaurant in ganz Italien.
Lucio.
Ja, es war ein großer. Also das lohnt sich wirklich, dass man sich mit dem beschäftigt. Ich habe jetzt auch, glaube ich, 5 Platten von dem gekauft, also auf Vinyl, und ich höre die immer wieder und sind wirklich alle gut.
Und du wirst jetzt was spielen von dem?
Nein, ich habe mir gedacht, vielleicht von ihm. Wir haben damals die, ich finde die auch nämlich immer noch gut, wir haben die Gianna Nannini da ein bisschen außen vor gelassen. Das ist eigentlich eine coole Rockgöre. Und die haben wir dann nach dem Gespräch mit dem Erik Pfeil, da gibt es ja einen Film über sie, Biografie, wo ihr Leben nachgespielt wird. Auch super.
Der ist heuer rausgekommen,
der Film. Der ist heuer rausgekommen, genau. Mhm. Ja, wirklich gut. Und einer ihrer ersten Hits, das war ein bisschen so eine New Wave Punk-Geschichte, der heißt der Latin Lover. Den würde ich gern spielen. Und ich glaube, die Gianna Nannini war einer der ersten, weil man jetzt immer sagt, so, wir haben jetzt immer so auf Seiten der Damenwelt, der Mädchen, der Frauen, gibt es eher so eine Strömung hin zu: Zeig, was du hast, zeig deinen Körper, Taylor Swift und so weiter. Oder da gibt es dann auch Beyoncé und so. Da gibt es die Billie Eilish, die das bewusst nicht macht. Und die Gianna Nannini war aber, glaube ich, überhaupt eine der ersten Frauen, die da ein bisschen anders getickt hat. Die hat sich ein bisschen männlich gegeben hat, so ein bisschen gegen den Strom geschwommen ist. Und das war sicherlich Ende der 70er, Anfang der 80er was Neues. Also auch eine sehr mutige Dame.
Ja, finde ich auch. Und ihr Bruder war Rennfahrer.
Ja, genau, ja. Ja.
Wird der heißen?
Nannini.
Ja, stimmt, genau. Und ja, ist okay.
Machen wir das.
Okay, und ich wünsche mir nachher, wir haben ja in dieser Folge, ich glaube, die allergrößten haben ja alle gespielt bei mir, Erik Pfeil. Wir haben gespielt Lucio Battisti, Francesco De Gregori, Rino Gaetano. Und nicht gespielt haben wir den großen Maestro Franco Battiato. Und da würde ich spielen das Lied Ti vengo a cercare. Ich komme, um dich zu suchen.
Ich möchte noch was anfügen zu dieser Italo-Folge. Ich habe mir das dann beim Anhören gedacht, das ist wirklich für mich, wenn ich wieder nach Italien fahre, vielleicht nächsten Sommer oder wie immer, dann werde ich mir das wieder anhören. Also man ist da sofort in diesem Feeling drinnen. Das ist eine Folge, die für mich, glaube ich, bleiben wird. Vielen Dank dafür.
Ja, also ich habe, das ist so... Das ist so eine angenehme Rutsche in diese Musik rein, dieses Buch. Man wird da so behutsam herangeführt. Das ist wirklich ganz toll. Und jetzt spielen wir das für den Erik Pfeil. Sangue caldo, profumo del ballo, medaglioni sotto la t-shirt. Malombrando questioni di tango, metto in vendita il tuo sexy. Cambi faccia, cambi stile, cambi, 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 cambi parole. Latin lover, Latin lover. Sigarette fumate di fretta, gli occhi frugano nei decolte. Vedi Ornella muta, muta, che si cuce la bocca per te. Mentre tu stai cambiando macchina, cambiando motore, Latin lover, Latin lover, Latin lover, Latin lover.
Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà. E
dann begann der Sommer des True Crime. Da haben wir dann 9 Folgen gemacht, gemeinsam mit Günther, dem 1994 und 1993 Kompagnon, wurde er unser dritter Mann bei den True Crime Folgen. Es war interessant, weil eigentlich zieht sich da schon sehr viel Drama durch die Pop- und Rockgeschichte. Mhm. Fast jede große Band war irgendwie involviert in irgendwelche Orgensachen.
Das stimmt. Und wenn es nicht Crime war, dann waren sie halt irgendwie Opfer von Crime oder beteiligt oder irgendwie tangiert durch ein Mitglied. Also da gibt es viel Crime, noch viel mehr, als wir, glaube ich, vermuten.
Ich würde da gerne noch anschließen im kommenden Jahr und das nochmal machen, so einen Summer of Crime. Mhm. Ich habe eine Geschichte gefunden, die passt vielleicht. Die Geschichte ist zu kurz für eine solche ganze Episode, aber sie ist eigentlich, da gibt es nämlich vor allem ein Videodokument, was das Ganze wirklich heftig macht. Es geht um den Mexikaner Chalino Sanchez, hat gelebt von 1960 bis 1992, also wurde nur 32 Jahre alt, ist in Mexiko groß geworden und war irgendwie ein bisschen ein arger Typ. Er hat nämlich schon mit 15 hat er jemanden umgebracht, den Mann erschossen, der seine Schwester vergewaltigt hat. Dann war er auch im Gefängnis und dort ist er eigentlich zur Musik gekommen, im Gefängnis. Und er hat dann gemacht, diese Musik nennt man Corrido. Mhm. Sagt er das was?
Nein.
Und er war El Rey de Corrido. König des Corrido. Mhm. Und das wirklich das Heftige ist, also zunächst einmal war er 1992 im Jänner involviert in ein Nightclub-Shooting in der Nähe von Coachella. Coachella kennen wir, das ist diese große Festival-Location, wo immer, also nicht im Frühjahr oder im Herbst, ist dort immer ein großes Festival, wo sich alle schön anziehen. Bei diesem einen Konzert ist beim ersten in Coachella im Jänner ist einer auf die Bühne gesprungen und hat 4-mal auf ihn geschossen, hat ihn auch getroffen 2-mal. Und er ist aber nicht gestorben und er hat dann seine Pistole gezogen, also der hat einen mit und hat auf diesen anderen geschossen, hat aber aus Versehen einen anderen getroffen, der war dann tot und dann wurden noch mehrere Leute an diesem Abend getötet. Also das war das Nightclub-Shooting in Coachella. Und dann ein paar Monate später, das war dann nicht mehr in den USA, sondern in Mexiko, ist er dann aufgetreten, im Mai 1992, und da wurde er dann in dieser Nacht getötet. Er war wahrscheinlich irgendwie involviert in so mexikanische Drogenkartellgeschichten, aber die arge Geschichte dran ist, am Abend der Nacht, in der er getötet worden ist, hat er ein Konzert gegeben und während dem Konzert kommt jemand aus der ersten Reihe und reicht ihm auf die Bühne einen Zettel. Und auf diesem Zettel ist drauf gestanden: Du wirst sehr bald umgebracht werden. Also es war so ein Death Threat auf diesem Zettel und man sieht das auf diesem Video. Also da gibt es ein Video, was man auf YouTube anschauen kann, wo er da spielt das Intro von dem Lied und er hat den Zettel und er macht den auf und liest das und er schaut dann wirklich ziemlich besorgt. Aber als er dann sein Einsatz ist im Lied, singt er das dann gut runter, aber er schaut wirklich sehr angespannt aus. Und also es ist wirklich ein Dokument von jemandem im Angesicht des Todes. Und dann ist dieses Konzert dort ausgeworden und in dieser Nacht ist er dann tatsächlich umgebracht worden. Traurige Geschichte. Mhm. Und das kann man sich ansehen. Und jetzt spiele ich dieses Lied, was sein größter Hit war und was gleichzeitig dieses Lied ist, was läuft, als ihm dieser Zettel ausgehändigt wird. Und dieses Lied heißt Alma Enamorada.
Enamorada, muy enamorada, mi bien. Si me das toda
hast schon Ideen, über was für True Crime du in 25 sprechen wirst, oder ist das wahrscheinlich noch geheim?
Na, das wird alles kurz dann davor erst recherchiert werden. Na?
Ich habe schon ein paar Ideen.
Aber es gibt Stoff, glaube ich. Die Frage ist halt, wir sollten davon ausgehen, dass wir halt das immer aus der Sicht des Opfers besprechen. Wir haben letztens darüber gesprochen mit Günther, ob das gut ist, dass wir das aus der Sicht des Täters quasi beschreiben, weil dadurch irgendwie ein Mitgefühl, ne, oder eine Art von Empathie entsteht für den Hörer, ne? Für den Täter.
Ja, am virulentesten war es bei dieser John Lennon-Folge. Genau, ne? Ja.
Da haben wir es aus der Sicht vom, also er hat es aus der Sicht vom Chapman, ja, erzählt die Geschichte.
Aber er hat dann gesagt, wenn er es nochmal machen könnte, würde er es noch mehr aus der Sicht von Chapman machen.
In dem Fall ist es, glaube ich, auch so interessanter oder spannender, ne? Weil es gibt ja aus der Lennon-Geschichte keine Vorgeschichte. Das ist ja aus dem heiteren Himmel passiert. Ne?
Ja, und beim Chapman, andererseits, will man sich in so ein krankes Gehirn begeben.
Eben, das haben wir damals diskutiert. Ne? Schauen wir.
Weißt du, wenn man zu lange in den Abgrund blickt, schaut der Abgrund irgendwann zurück.
Zurück, ja.
Dann bist du da. Ist auch Abgrund. Gefährlich, ne? Weißt du, wie so Schauspieler, Heath Ledger. Eben, spürst den Joker lang und dann drehst du selber durch. Ne?
Ja, wir müssen uns auch selbst irgendwie schützen natürlich. Ne?
Ja, da muss man Günther warnen.
Auf ihn schauen oder auf uns schauen, ja.
Ja. Klar, sowieso, ja. Und dann war der Sommer vorbei und wir haben dann über die US-Präsidentschaft gesprochen. Mhm. Wir hatten gewisse Sympathien für Kamala Harris in diesem Gespräch und weniger für Donald Trump. Trotzdem hat letzterer das Rennen gemacht.
Mhm. Das war im August, glaube ich, noch nicht so abzusehen, weil es war... Der Herr Pick, den wir da interviewt haben, auch sehr spannend, der war da noch guter Dinge und hat gemeint, der wäre jetzt gern drüben. Weil der hat 2016 hat er für die Clinton mitgeworben und hat gesagt, es wäre jetzt irgendwie leiwand, wenn er jetzt dabei ist, weil da war da halt noch der Aufschwung zu spüren von der Harris. Ne?
Ja, wir haben das Gespräch ziemlich genau in der Zeit gemacht, glaube ich, wo Schwung in der Kampagne, genau, ja, war. Und der, ja, ist ja dann relativ schnell veräppt. Mhm. Leider.
Aus unserer Sicht natürlich schon verwunderlich, wie sowas sein kann, ne? Man sagt immer, das kann man nicht vergleichen mit Amerika, was wir von Politik denken oder wie wir uns fühlen oder was wir für Ängste und Sorgen haben. Aber es ist trotzdem, bleibt es für mich ein großes Rätsel, wie so ein Psychopath das auf die Reihe kriegt. Ganz verstehen tue ich es nicht.
Er ist halt in dieser ganzen Grauslichkeit ist er natürlich auch wahnsinnig authentisch. Ja? Also das ist eine Sache, die hat er fast allen Politikern voraus. Also man merkt, der Typ verstellt sich nicht. Ja. Und das ist schon auch, glaube ich, was gut ankommt.
Aber sich als Arschloch nicht zu verstellen, ist ja auch nicht die große Kunst, ne?
Naja.
Aber ja, vielleicht ist es das. Wenn du schaust, das hast du ja in mehreren Ländern, ne? Dieses Verhalten der Wählerschaft, das eben genau das zieht. Also da kann man jetzt aufzählen. Ne?
Ja, weil es schon besonders authentisch, aber natürlich... Wahrscheinlich nicht so der ideale Mann. Wir spielen, das ist vielleicht so eine Versöhnung. Es ist, momentan versteht ja die eine Hälfte der USA die andere nicht und die reden ja nicht miteinander. Und da wollte ich eigentlich ein Lied damals spielen, das finde ich sehr interessant. Das ist von den Manic Street Preachers, sehr linke Band. Und ein Lied über den Richard Nixon, ein republikanischer Präsident, der ja dann mit der Watergate-Affäre, du wirst da wahrscheinlich mehr wissen, was das eigentlich war. Was war da eigentlich das Problem?
Ja, sein Büro ist durchsucht worden, ne? In der Nacht. Und die haben die dann hops genommen und die haben irgendwelche Unterlagen gesucht über die Kampagne und wollten die Kampagne irgendwie quasi durchleuchten des Gegners. Also
die Nixon-Leute.
Die Nixon-Leute haben ein Büro durchsucht.
Im Watergate-Hotel.
Genau. Und haben da irgendwas gefunden und das sind dann, das ist dann aufgeflogen, die ganze Geschichte, ne?
2-3 Jahre später, ne? Ja. Okay. Und in diesem Lied, das heißt The Love of Richard Nixon, da geht es halt darum, dass man von Richard Nixon nicht nur diesen einen Skandal sehen sollte, sondern sich den umfassender ansehen sollte.
Was ja für eine linke Band in dem Fall relativ lobenswert ist oder eigentlich überraschend ist, ne, dass sie das dann tun. Ja.
Ein sehr ungewöhnliches Lied. Ich mag es auch sehr. Wir könnten dann aber auch ein anderes auch über Richard Nixon spielen. Da lösen wir uns dann von der Gegenwart, von der Tristen. Und das andere Lied heißt Impeach the President von The Honey Drippers. Dann geht es auch um den Richard Nixon. Also die wollen den jetzt nicht verstehen, sondern die wollten nur, dass er möglichst schnell abgesetzt wird. 2 Lieder über Richard Nixon, wer hätte das gedacht?
Ja. Assassination, yeah.
decisions I have made in my public life, I have always tried to do what was best for the nation. I have never been a quitter.
Ladies and gentlemen, we have the honey drippers in the house tonight, and they just got back from Washington, D.C. I think they got something they want to say.
Aus einem anderen Grund gespielt auch. Also einerseits geht es um das Impeachment-Verfahren gegen Präsident Nixon und andererseits ist auch eine gute Überleitung zu der nächsten Folge.
Plagiate mit Hannes Schürz.
Ja.
Ja, weil der Mick Jagger auf dem Album, das wir beide sehr schätzen, Wandering Spirit, das war von 93 und ja, wird auch erwähnt in der 93er Folge, bei dem Lied Sweet Thing dieses Schlagzeug-Intro gesampelt hat. Das habe ich jetzt eigentlich zum ersten Mal erfahren.
Mhm.
Das gefällt mir.
Ja, und ich glaube, das erwähnt sogar der Hannes Schürz, der war so beeindruckt von unserer Episode, dass er dann gleich ein Buch geschrieben hat.
Ja, genau.
Nein, es war während unserer, es war lustig. Also eigentlich kannten wir den ja nur als großen Musikliebhaber und wir wollten eine Folge über Plagiate machen und haben ihn dann gebeten oder gefragt, ob er Zeit hat. Und da wussten wir gar nicht, dass er in dem Zeitpunkt, wo wir ihn gefragt haben, an einem Buch gearbeitet hat, wo es um unnützes Musikwissen geht.
Oder war es schon fertig zu der Zeit? Das weiß ich nicht genau.
Ich glaube, er war gerade im Schreiben.
Ja. Okay. Mhm.
Und da geht es um alles, alle verschiedenste unnütze Musikwissen. Also so unnütz finde ich es gar nicht, aber um so lustige Geschichten aus der Musikgeschichte sozusagen. Mhm. Und ein absoluter Fokus dieses Buchs sind eben gerade Plagiate. Ja. Wir haben sehr viele intellektuelle Gäste, die so Bücher schreiben.
Ja, Wahnsinn, ja. Du hast recht, ja. Und wir waren dann auch beim Hannes Schürz bei einer, was war das eigentlich? Man kann jetzt sagen, eine Lesung war das nicht?
Nein, es war die Präsentation von seinem Buch und es war halt so eine Show.
Ja. Untermalt mit einer PowerPoint-Vorführung, ne?
PowerPoint, Musik und halt Themen aus seinem aus dem Buch wiedergegeben. Mhm. Ja. Ich glaube, so ähnlich macht auch der Erik Pfeil seine Shows.
Genau,
also auch
ja,
Musik
ja.
Und Dias. Ja.
Und er macht das weiter, weil ich habe gelesen, irgendwie hat er jetzt wieder Termine in ein bisschen größeren Locations. Also das ist sehr empfehlenswert. Bitte schaut euch das an. Das ist echt wirklich lustig.
Ja, das war super.
Es hat 2 Stunden gedauert, aber gefühlt waren es, weiß ich nicht, so eine halbe Stunde. Wenn überhaupt.
Ja, meine Frau war mit und die hat gedacht, das ist wieder so ein Gelaber, wie wir es immer machen.
Nein, die war begeistert,
in unseren Rätselfolgen und das hat ihr auch gefallen. Ne?
Schau da an, Herst.
Ja, was spielen wir jetzt für ein Plagiat noch, um an das anzuschließen?
Ja, ich habe komischerweise das Buch dann gelesen vom Tschürz, Hannes, Unnützes Musikwissen und habe da eben dann zuerst gelesen, dass Bobby McFerrins Lied Don't Worry Be Happy im Prinzip von den Akkorden her 1:1 ist von den Fornum Blondes What's Up. Und haben wir das dann so im Kopf durchgehen lassen, haben wir gedacht, ja eh, aber irgendwie nicht. Und war dann am gleichen Abend auf einem Punschumtrunk mit Eltern von der Klasse meines Sohnes. Und da hat es das dann gespielt, Don't Worry Be Happy. Und da habe ich dann mitbekommen, das ist ja tatsächlich 1:1. Also das ist eigentlich eine Zumutung fast schon. Man hört das sofort raus. Also das sind die gleichen Akkorde, da ist nichts verstellt, gar nichts.
Bobby McFerrin war vorher, oder?
War vorher, in den 80er Jahren. Und Four Non Blondes waren, weiß nicht, 94, 95 sowas geschätzt.
Four Non Blondes waren 93.
93, ja. Das ist wirklich 1:1.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy.
25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a
Ja, und dann waren wir zum Schluss des Jahres wieder beim Dr. Jens. Dr. Jens
Mersch. Alles begonnen hat, da war auch die erste Folge, ne?
Ja, das ist, glaube ich, die nächste Sache, die sich durchzieht. Also wir haben immer so in jedes Jahr ein bisschen Sport, ein bisschen 30 Jahre zurück, ein bisschen ein Musikinstrument, ein bisschen Politik.
Ein bisschen Psyche.
Und Mental Health ist ein großes Thema natürlich. Und da haben wir nicht über Depression gesprochen, sondern über Angststörungen, Anxiety und Panik, Panikattacken. Mhm. War eigentlich sehr hoffnungsstiftend, weil das kann man
behandeln, therapieren. Im Vergleich zur Depression hat er gemeint, das ist ein großer Unterschied, kann man das besser angehen, die Sache. Ne?
Ja, ich glaube, bei Depression geht es dann fast, wenn es eine echte ist, geht es, glaube ich, fast nicht ohne Medikamente, weil so viele Leute immer noch nicht glauben. Also ich manchmal rede dann mit Leuten und die sagen, naja, das ist ja ungesund, wenn man das nimmt und so weiter. Aber also da merkt man schon, das ist schon noch ein großes Tabu, die Psyche. Weil irgendjemand, der jetzt hohe Cholesterinwerte nimmt, hat und Cholesterinsenker nimmt, würde keiner sagen, na geh, das naja, brauchst du jetzt nicht nehmen und das hilft ja eh
alles. Naja, weil es irgendwie in unserer Gesellschaft als Schwäche diffamiert wird. Ne? Irgendwie, das ist irgendwie, du machst was falsch, mach das anders. Das sind aber nicht die richtigen Tipps.
Naja, ich glaube, man kann sich irgendwie schwer vorstellen, dass man, dass man also herumdoktern kann an der Psyche. Ja,
das stimmt schon. Ja.
Kannst du mir auch nicht vorstellen.
Jedenfalls hat er sehr für die Gelassenheit auch wieder, also was Angst jetzt betrifft, für die Gelassenheit gesprochen. Ne? Und gesagt, alles, es ist nicht gleich alles eine chronische Angststörung, sondern man kann sich dem, also im Normalfall ist es das gar nicht, vielleicht sogar. Ne? Und wenn, dann muss man sich halt dem dann stellen. Also er hat immer gesagt, es gibt diese Art von Therapie, dass man sich alles nur imaginiert, die Geschichte und so weiter. Und da war er ein Fan davon. Also man soll sich in diese Lage reinbringen, dann kann man es therapieren. Und das hat er sehr anschaulich dargelegt.
Eine Angstexposition.
Exposition war das Wort, genau.
Oder es ist wurscht.
Oder es ist wurscht.
So wie deine Störung, die MRT-Störung.
Ist mir eh wurscht in Wirklichkeit.
Du hast Angst in der Röhre.
Ja.
Du musst einfach ab jetzt Mother's Little Helper, ja. Lucky's Little Helper hast du dann rein. Und dann bist du Folge 7, wenn du das nächste Mal in der Röhre bist.
Wobei, ich bin momentan in der Vermeidung, weil ich war schon zwei Jahre nicht mehr in der Röhre. Also
wo es müsstest, oder was?
Nein, es gibt keinen Grund momentan.
Und dann bist du keine aktive Röhre Vermeidung. Insofern
weiß ich gar nicht, ob das vielleicht eh schon besiegt ist. Oder? Jedenfalls, das ist noch keine Angststörung. Ne? Weil er gemeint hat, es ist nur, wenn das tägliche Leben betrifft oder wenn das halt...
Es könnte schon eine Angststörung sein.
Ich weiß nicht, schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal ist.
Ja, selbst wie die Angst.
Ich denke an den Jens und fahre da rein und bin, glaube ich, relativ entspannt, weil er das alles so runterbringt immer.
Und ja, ein bisschen
entspannt formuliert.
Vielleicht ist die Urstörung, die du hast.
Ich glaube nicht.
Wenn es nur zwei. Nehmen wir an, du hast die extremste Form von Papaphobie. Angst vom Papst, ne?
Wird man nie wieder.
Wenn du nie nach Rom fährst, ist egal.
Ich war schon oft in Rom, im Papst noch nie gesehen, zufällig.
Nein, wahrscheinlich hast du keine Papaphobie, aber halt diese Rohrenphobie.
Ja. Glaube ich
auch. Wir haben jedenfalls da viele arge Lieder gespielt. Es war eine sehr nervöse Playlist. wir haben einen ganz argen Fehler gemacht, nämlich unser Mann im Hintergrund, Lukas Hollmann, war ja in einer Band, die ist für mich so, das ist so eine, das sind so unbesungene Helden. Ja? Das war eine Band, wenn da alles ein bisschen anders läuft, hätten die auch extrem bekannt werden können. Und so waren sie immer eher ein Insider-Tipp, nämlich die Band The Who, The What, The Yeah. Super Bandname. In unserer Band spielt einer mit von The Who, The What, The Yeah und einer von A Life, A Song, A Cigarette. Mhm. Ähnlich, so eine Aufzählung. Ja. Und die haben ein Lied, das heißt Die Angst.
Vielleicht ist es auch Die Angst. Die Angst.
Na, Die Angst. Okay. Und das Lied haben wir nicht gespielt, was eigentlich total pervers ist. Und daher holen wir das jetzt nach.
Ja, wäre vielleicht ein guter Abschied für die heutige
Episode. Nein. Der Abschied ist jedes Jahr der gleiche. Das kommt dann nachher. Hast du es vergessen?
Vergessen, ja.
Wir haben uns letztes Jahr geschworen, dass wir jedes Jahr gleich aufhören. Sag ich dir nachher.
Die Angst, allein zu sein, erdrückt zu werden, sich zu verlieren oder zu sterben. Die Angst treibt uns voran, hält uns auf, lässt uns verzweifeln, resonieren, haben wir.
Wir müssen jetzt auch, das werden wir auch jetzt machen ab jetzt, manche Leute haben uns angesprochen und haben gesagt, wir sollten auch irgendwie diese Playlists verlinken und das werden wir jetzt auch machen, dass wir immer auf Spotify eine Playlist machen, also eine ganze von dieser jeweiligen Episode, die man sich dann anhören kann und die werden wir dann auch verlinken auf unserer Homepage. Und wir haben gesagt, wir werden jedes Jahr als letztes Lied spielen von den Counting Crows, A Long December. Mm.
Das habe ich gar nicht mehr im Plan gehabt.
Das ja, das haben wir aber gesagt, dass wir das machen.
Wunderschön, ja.
Das haben wir letztes Jahr gemacht.
Ich mag Na-Na-Na-Na aus den Refrains. Das ist ein richtig, es geht schön runter.
Ja, und das ist, there's reason to believe maybe this year, das kommende, will be better than the last.
Super Nummer.
Und da habe ich letztes Jahr gesagt, das sage ich jetzt wieder, das kann man ja entweder so sein, dass man sagt, das Jahr war schlecht und jetzt wird es vielleicht ähnlich besser. Oder man sagt, das Jahr war gut und das nächste wird noch besser.
Aber lasst euch in keine Spiralen reintreiben.
Positive schon.
Aber es muss.
Nein, Nimo, das muss. Nicht, das nicht. Nichts muss.
Das hat mich auch der Jens Mersch gelernt, dass das nichts muss. Es kann und es darf.
Das ist wie die Werbung für ein Wellnesshotel. Alles kann, nichts muss.
Ja, aber davon gehen wir aus im nächsten Jahr wieder.
Natürlich.
Mit einer großen Gelassenheit und Entspanntheit in den nächsten Folgen.
Hast du schon Visionen, was wir machen werden?
2.
Ich habe schon so 3, 4, 5. Es wird natürlich, wir werden alles wieder versuchen, was es so auf der Welt gibt, irgendwie reinzufangen. In diesem Sinne, lieber Freund, ich danke dir für diesen wilden Ritt durchs Jahr 2024.
Ja, ich danke dir auch.
Und wir werden durchs neue Jahr ebenso wild reiten.
Wie das gewohnt.
Die letzten Worte gehören Mr. Adam Duritz von den Counting Crows.
Der letzte Dezember.
Dankeschön.
Babaji.
A long December, and there's reason to believe maybe this year will be better than the last. I can't remember the last thing that you said as you were leaving. Oh, the days go by so fast. And it's one more day up in the canyon. And it's one more night in Hollywood. If you think that I could be forgiven, I wish you would. Na-na-na-na. Girl.